In den letzten Tagen haben mal wieder einige Flugzeuge Geschwindigkeiten von weit über 1000 km pro Stunde erreicht. Aber wie kann ein aktuelles Verkehrsflugzeug überhaupt schneller fliegen als 1000 km/h? Jetzt sagen viele von euch wahrscheinlich Wind. Und es ist auch tatsächlich die einzig richtige Antwort auf diese Frage. Ich erkläre euch, was es damit auf sich hat und was es da zu beachten gibt. Viel Spaß damit! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir fangen ganz am Anfang bei den Basics an. Die Concorde war das einzige über längere Zeit wirklich im Dienst gewesene Überschallverkehrsflugzeug. Sie fliegt heute nicht mehr und auch wenn sich das viele anders wünschen würden, es gibt ein paar ziemlich gute Gründe dafür. Das haben wir in einem anderen Video schon mal ausführlich besprochen. Das bedeutet jetzt aber auch, wir haben heute kein einziges Verkehrsflugzeug, das schneller fliegt als der Schall. Und trotzdem lesen wir immer wieder Artikel, in denen immer mal wieder von Rekorden gesprochen wird. Diese Boeing 787 zum Beispiel hat auf dem Weg von Philadelphia nach Doha vor einigen Tagen eine ganze Zeit lang eine Geschwindigkeit von 1350 Kilometer pro Stunde geschafft. Das merken wir uns schon mal kurz. Jetzt weiß vermutlich jeder von euch, Blitz und Donner gehören immer zusammen. Das heißt, wenn man einen Blitz sieht, dann muss man nur die Sekunden bis zum Donner zählen, die Zahl, die dabei rauskommt, dann mit ungefähr 340 multiplizieren und dann kann man vor seinen Freunden damit angeben, dass man weiß, dass das Gewitter jetzt noch 2380 Meter weit weg ist. Was die natürlich längst wissen, weil heute jeder so ein Gewitterradar auf dem Handy hat, ist aber auch gar nicht so wichtig. Wir wissen, dass diese Rechnung funktioniert, weil wir die Schallgeschwindigkeit kennen. Schall bewegt sich in trockener Luft bei 15 Grad Celsius ungefähr mit 340 Metern pro Sekunde oder an handelsüblichen Angaben mit ungefähr 1225 Kilometern pro Stunde. In den Höhen, wo Flugzeuge unterwegs sind, ist es kälter als 15 Grad Celsius und das hat Auswirkungen auf die Schallgeschwindigkeit. Die beträgt auf Reiseflughöhe etwa 300 Meter pro Sekunde, also nicht mal mehr 1100 Kilometer pro Stunde. Die Boeing 787, von der wir eben gesprochen haben, war 1350 Kilometer pro Stunde schnell, also schneller als der Schall. Ja, also nein, wenn Verkehrsflugzeuge heute schneller fliegen würden als der Schall, dann wäre vorher schon eine ganze Menge schiefgelaufen und wir hätten definitiv ein Problem, denn aktuelle Verkehrsflugzeuge sind nicht für Geschwindigkeiten oberhalb der Schallgeschwindigkeit gebaut. Um jetzt verstehen zu können, warum solche Zahlen trotzdem möglich sind, ist es ganz wichtig, den Unterschied zu verstehen zwischen der Fluggeschwindigkeit durch die Luft und der Fluggeschwindigkeit über Grund. Wir haben eben schon geklärt, der Grund für diese wahnsinnig hohen Geschwindigkeiten ist Wind. Und die, die schon mal geflogen sind, haben in der Ansage aus dem Cockpit eventuell schon mal das Wort Jetstream gehört. Ein großartiges Wort, benutzen wir ganz oft in unseren Ansagen, denn es kommt tatsächlich auch einfach sehr oft vor, dass ein Jetstream darüber entscheidet, ob wir pünktlich landen, ob wir fast pünktlich landen, gerade so pünktlich landen, viel zu spät sind, ein bisschen zu spät sind, viel zu früh ankommen. Also ein Jetstream ist eigentlich ein Grund für alles. Manchmal halt gut und manchmal schlecht, wie das mit dem Wind so ist. Man verbindet das dann schnell mit dem Fahrradfahren zum Beispiel. Wenn ich zur Arbeit fahre mit dem Fahrrad und ich habe Gegenwind, dann ist das ganz schön anstrengend und ich brauche länger für den Weg zur Arbeit. Wenn ich aber dann auf dem Rückweg nach Hause Rückenwind habe, dann ist das super angenehm und ich komme viel schneller zu Hause an, als ich gedacht hätte. So ist es beim Fliegen schon auch. Also bei Gegenwind brauchen wir länger bis zum Zielort. Bei Rückenwind kommen wir schneller am Zielort an. Ich glaube, das leuchtet ein. Der entscheidende Unterschied bei der ganzen Sache ist aber, für das Flugzeug ist es die ganze Zeit gleich anstrengend, weil es auch immer nur gleich schnell fliegt durch die Luft, die das Flugzeug umgibt. Übrigens kann ein Flugzeug auf Reiseflughöhe auch gar nicht sehr viel schneller fliegen, als es das normalerweise tun würde, da sonst an einigen Stellen der Maschine die Luftströmung die Schallgeschwindigkeit erreichen oder sogar überschreiten würde, was aerodynamisch einige nicht wünschenswerte Effekte mit sich bringen würde. Auf der anderen Seite kann das Flugzeug aber auch nicht sehr viel langsamer fliegen, als es normalerweise fliegen würde, weil sonst der Auftrieb der Tragflächen nicht ausreichen würde, um die Maschine auf Reiseflughöhe zu halten. Es gibt also einen sehr schmalen Bereich, in dem wir uns da oben mit der Geschwindigkeit bewegen können. Aber zurück zu dieser über Grund und durch die Luftgeschichte. Vielleicht habt ihr schon mal diese Schwimmbecken gesehen, in denen so Vollprofis trainieren. Also ich gehe davon aus, dass da Vollprofis trainieren, das sieht alles sehr kompliziert aus, ist veranschaulicht die ganze Sache aber sehr gut. Das Schwimmbecken an sich ist erstmal ziemlich klein, da kann der Profi jetzt keine großartigen Bahnen ziehen. Wenn man das Wasser aber in Bewegung setzt, dann kann der Schwimmer schwimmen, so lange wie er will. Es ist dabei für ihn genauso anstrengend wie sonst auch immer. Das Wasser bewegt sich so schnell wie sonst auch immer an ihm vorbei, beziehungsweise er so schnell wie sonst auch immer durchs Wasser. Vom Beckenrand aus gesehen, kommt er aber einfach nicht vom Fleck. Und damit machen wir jetzt weiter. Jetzt stellt euch vor, der Beckenrand ist der Erdboden. Und da steht ihr. Und die Luft, die euch umgibt, die Atmosphäre, das ist das Schwimmbecken. Und die Luft um euch herum bewegt sich ebenfalls nicht, es weht kein Wind. Eine kleine Cessna fliegt vorbei, die ist 60 Knoten schnell, macht kurz ein bisschen Lärm und dann ist sie wieder weg. Jetzt machen wir das, was wir eben mit dem Wasser im Schwimmbecken gemacht haben, mit der Luft um uns herum. Wir setzen sie in Bewegung. Nichts anderes als beim Schwimmbecken. Und wieder kommt eine kleine Cessna vorbei, die kommt jetzt aber eben nicht mehr so richtig vorbei, denn was passiert, wenn der Wind jetzt entgegen der Flugrichtung der Cessna mit einer Geschwindigkeit von 60 Knoten weht? Richtig, die Cessna kommt ganz einfach nicht mehr vom Fleck. Und das geht tatsächlich. Also wahrscheinlich gerade die Segelflieger unter euch haben das schon mal ausprobiert. Mit langsam fliegenden Flugzeugen kann man das tatsächlich umsetzen. Relativ zum Boden beträgt die Geschwindigkeit jetzt also exakt null. Während die Luft noch immer mit etwa 60 Knoten über die Tragflächen strömt, sonst wird das Flugzeug ja vom Himmel fallen, weil es keinen Auftrieb mehr produzieren würde. Die wahre Geschwindigkeit durch die Luft, die sogenannte True Airspeed des Flugzeuges in unserem Beispiel, beträgt also immer noch 60 Knoten. Die Geschwindigkeit über Grund, die sogenannte Ground Speed, ist jetzt hingegen gleich 0. Das heißt, ihr steht unter dem Flugzeug, schaut nach oben und die Cessna bewegt sich einfach nicht vom Fleck. Und das funktioniert logischerweise auch in die andere Richtung. Der Wind weht jetzt mit der Flugrichtung und die True Airspeed des Flugzeuges beträgt noch immer 60 Knoten, da bleibt alles unverändert. Die Ground Speed ist mit 120 Knoten jetzt aber ziemlich hoch und die kleine Cessna rauscht einfach an euch vorbei. Als würde der Schwimmer falsch herum in sein Profibecken steigen. Gut, wenn man das verstanden hat, dann hat man schon mal was sehr Entscheidendes verstanden. Deswegen erkläre ich euch das auch so lang und breit. Denn dadurch versteht man jetzt auch, warum es besser ist, gegen den Wind zu starten und zu landen. Oder warum ein Flug in die USA von Europa aus immer so viel länger dauert als der Rückflug aus den USA zurück. Über dem Nordatlantik weht sehr zuverlässig das ganze Jahr über so ein Jetstream. Also ein riesiges Starkwindband, das die ganze Erde umzieht. Das ist der sogenannte Polar Front Jetstream. Er trennt die polare Luftmasse von der subtropischen Luftmasse. Er entsteht also an der Grenze zwischen zwei riesigen Luftmassen mit unterschiedlichen Temperaturen. Ganz simpel runtergebrochen kann man das so sagen. Aufgrund unterschiedlicher Sonneneinstrahlung zwischen Äquator und Pol entsteht am Äquator ein Höhenhoch, an den Polen wiederum ein Höhentief. Dazwischen ist ein Druckgradient und damit ist die Voraussetzung für Wind gegeben. Der weht jetzt aber nicht einfach von Äquator zum Pol, sondern er wird durch die Corioliskraft auf der Nordhalbkugel nach rechts abgelenkt und weht deswegen immer von West nach Ost. Bei großen Temperatur- und Druckunterschieden an der Polarfront entsteht dann ein Windband, das so wie häufiger mal in den letzten Tagen Windgeschwindigkeiten zwischen 400 und 500 Kilometern pro Stunde erreichen kann. Das kann da oben tatsächlich so windig werden und das und allein das ist der Grund dafür, warum der Rückflug aus den Vereinigten Staaten so viel schneller geht als der Hinflug. Und eben auch der Grund dafür, warum die Flugrouten auf Hin- und Rückweg teilweise so unterschiedlich aussehen. Fliegt ihr von München nach Los Angeles, wäre die perfekte Flugroute ohne Wind diese hier. Südlich an Island vorbei, über den südlichen Teil Grönlands hinweg, quer durch die Hudson Bay, durch Kanada an die Westküste der USA. Das ist die kürzeste und damit ohne Wind schnellste und sparsamste Route auf dieser Strecke. Nicht selten fliegt man auf dem Weg dorthin aber nochmal nördlicher als das und vermeidet so möglichst lange den in diesen Breiten von West nach Ost wehenden Jetstream. Wenn man den Jetstream auf der Strecke dann kreuzt, dann kann es gerne mal zu Turbulenzen kommen, weil man in vergleichsweise kurzer Zeit sich schnell verändernde Windverhältnisse durchfliegt. Und auf dem Rückflug passiert dann das Interessante, die Rückflugroute ist meist deutlich südlicher als die Optimalroute. Man nimmt hier schnell mal einige hundert Kilometer Umweg in Kauf und ist im Schnitt trotzdem gut eine Stunde schneller am Ziel. Man hängt sich ganz einfach möglichst früh und möglichst lange in diesen Jetstream, in dem es, obwohl es so extrem windig ist, überraschend ruhig sein kann. Ich sage ganz bewusst kann, denn wenn man aus irgendeinem operationellen Grund, zum Beispiel weil da halt noch viele andere unterwegs sind, am Rand eines solchen sehr starken Jetstreams fliegt, dann kann es den ganzen Flug über auch ziemlich unangenehm dauerhaft wackeln. Aber es beschleunigt den Rückflug eben auch enorm und sorgt nicht nur dafür, dass wir dann schneller am Zielort ankommen, sondern bis dahin auch einige Tonnen weniger Treibstoff verbraucht haben als auf dem Hinweg in die USA. Und nach den letzten 8 Minuten wissen wir jetzt, das Flugzeug fliegt auf Hin- und Rückweg, völlig egal wie der Wind weht, mit der optimalen Reisegeschwindigkeit von 850 bis 900 Kilometern pro Stunde durch die das Flugzeug umgebende Luft. Allerdings bewegt sich die Luft um das Flugzeug herum eben auch noch, das ist dann der Wind und der weht mal in die richtige und mal in die falsche Richtung und so entstehen dann eben Fluggeschwindigkeiten über Grund, die sogenannte Ground Speed, von mal 600 Kilometern pro Stunde und mal eben 1100 Kilometern pro Stunde oder auch 1350 Kilometern pro Stunde. Und das ist dann die Zahl, die ihr sehen könnt auf dem Bildschirm vor euch. Das hat nichts damit zu tun, ob das Flugzeug jetzt schneller fliegt als der Schall oder nicht. Das tut es definitiv nicht. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch dabei. Denkt dran, ihr findet das Ganze natürlich mit dem dazugehörigen Bildmaterial und dann wird es auch etwas verständlicher, etwas anschaulicher auf YouTube bei Aeronews Germany. Und wenn ihr die Podcast-Version der Aeronews unterstützen wollt, dann gibt es dafür auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.